Da kam halt viel der Spruch, das haben wir doch schon immer so gemacht. Bin auch manchmal aber auch schon gebremst worden. Also es gab auch eine Zeit, da haben die Mitarbeiter dann zu mir gesagt, hey Robin, jetzt ist gerade ein bisschen viel. Stellen wir schon fest, dass es da draußen jetzt nicht so viele Nachfolger gibt, aber ganz, ganz viele, die gerade eigentlich in dem Alter sind, wo sie darüber sich Gedanken machen müssen oder sollten, ja irgendwie sich über eine Nachfolger Gedanken zu machen. Und das stellen wir schon fest, dass das nicht ganz einfach wird.
Leave Your Mark ist der Podcast rund um Unternehmensnachfolge. Wie meistern Nachfolger ihre größten Hürden? Welche Herausforderungen liegen auf dem Weg und welche Werkzeuge braucht man, um diese zu meistern? Freu dich auf konkrete Tipps, inspirierende Erfahrungen und mutmachende Geschichten. Von Strategie bis Führung, alles, was du für deine erfolgreiche Nachfolge brauchst.
Ich freue mich, es ist wieder Podcast-Zeit und ich bin natürlich nicht alleine, sondern ich habe wieder einen wundervollen Gast dabei. Hi Robin.
Moin Alex, grüß dich.
Hi. Ich sitze hier gerade in gar nicht so weit weg von meiner Heimat, beziehungsweise ich wohne ja hier in Osnabrück, bei einem, ich würde fast schon sagen, Branchenkollegen, nicht direkt, aber irgendwie überschneidende Themenpunkte mit dem Thema Unternehmensnachfolge. Heute so ein bisschen in der Doppelrolle, wie wir im Vorfeld feststellen durften. Heißt, der Robin, der steckt auf der einen Seite voll in der Unternehmensnachfolge selber, ja, von seinem Vater. Und auf der anderen Seite beschäftigt ihn das natürlich auch für seine Mandanten. Ist tagtäglich Brot, würde ich mal so behaupten. Aber bevor wir irgendwie ins Thema reinstarten, Robin, magst du mal ein, zwei Sätze zu dir selber sagen? Wer bist du? Was machst du? Let's go.
Na klar, gerne. Ja, ich bin Robin Lemme, bin 33 Jahre alt und bin beruflich Steuerberater und bin hier in der Kanzlei selbstständig seit ja gut 3 Jahren als Juniorpartner. Wir sind eine mittelständische Steuerberatungskanzlei. Wir ungefähr 30, 35 Mitarbeiter haben wir nun und ja, betreuen, ich sag mal, den gesamten Mittelstand, haben keine Branchenspezialisierung oder so und haben natürlich, weil das eine altgewachsene Kanzlei meines Vaters ist, auch eben viele Mandanten, die in dem Alter sind, wo sie sich jetzt um die Nachfolge kümmern müssen. Und da helfen wir natürlich immer gerne mit dabei.
So wie bei euch selber ja auch.
Richtig, ja.
Ja, also nicht, dass ich deinen Vater jetzt als alt betiteln möchte, aber es ist ja irgendwann ja auch dieser Generationswechsel ja üblich und auch wichtig und richtig. Und das, was mich beschäftigt hat, als wir das erste Mal telefoniert haben, ist ja, ich kenne dich jetzt schon so ein bisschen länger, ich nehme dich ja von außen ja auch wahr und habe auch gesehen, dass du jetzt, wie lange bist du jetzt schon in der Steuerberatung selbst? Also du hast ja die Ausbildung gemacht, die Zertifizierung gemacht, den Steuerberater gemacht.
Genau, also es ist ein langer Weg mit Ausbildung und allem drum und dran. Ist das jetzt seit 2011 schon, bin ich irgendwie in der ganzen Thematik Steuerrecht und so weiter drin. Also dauert alles ein bisschen, bis man dann den Steuerberater machen kann. Steuerberater selbst bin ich jetzt seit Februar 2021. Wenn ich darüber nachdenke, dass es schon 4,5 Jahre sind, kann ich dann gar nicht glauben, wie die Zeit vergeht. War mein großer Traum und war happy, als es dann endlich vorbei war, das ganze Lernen.
Da möchte ich übrigens direkt drauf anknüpfen. Es war ein großer Traum, hast du gerade gesagt.
Ja, kann man nicht glauben, aber ja.
Ist ja long way to go und man muss sich auch früh entscheiden, weil das ist ja etwas, wenn man sich für diese Richtung entscheidet, dann ist das ja, wie du es gerade schon sehr gut ausgeführt hast, der Weg, den man auch gehen möchte. Hat dich das von vornherein auch motiviert, in die Fußstapfen deines Vaters zu treten? Also war das für dich von vornherein klar?
Ich habe mich lange gefragt, als ich das dann anfangs gemacht habe, ob ich das vielleicht nur mache, also in den ersten Jahren, ne, wo ich dann diesen Weg des Steuerrechts gegangen bin. Mensch, machst du das vielleicht nur, weil das für dich später ein einfacher Weg ist, erfolgreich zu sein. Du hast schon ein Unternehmen, das du übernehmen kannst. Aber mehr und mehr, je länger ich mit dabei war, ist mir aufgefallen, dass mir es doch auch einfach viel Spaß macht. Mir das auch sehr liegt, das Ganze. Ich musste dann nicht viel lernen, während alle anderen in der Ausbildung als Beispiel sich da Urlaub genommen haben, habe ich alles mal eben so ja, mit links gemacht. Habe ich schon festgestellt, dass es mir viel Spaß bereitet. Und dann kam auch so der Punkt, wo ich sagte, ja, habe wohl auch Bock, von meinem Vater zu übernehmen. Auch wenn das nicht immer für mich ganz klar war und er auch nie von mir verlangt hat, dass ich das tun sollte oder so. Also es war immer freiwilliger Basis und ich habe mich auch nie unter Druck gesetzt gefühlt, dass ich das jetzt machen muss. Hätte ich mich dazu entschieden, dass ich das nicht möchte, wäre das da auch in Ordnung gewesen.
Okay. Ist ja auch ganz schön, dass man nicht immer diesen Druck, du musst, ja, das passiert ja im Mittelstand. Du musst oder wir wünschen uns es gerne. Das ist ja so ein bisschen dieser Elefant im Raum, manchmal, der vielleicht auch nicht ausgesprochen wird. Und von daher auch ein schönes Signal von deinem Vater, dass du die Möglichkeit hast, das Angebot hast, aber ja nicht unbedingt wahrnehmen musst. Aber
Ich glaube, er freut sich schon sehr, aber er hätte es auch nie verlangt.
Ja. Wie würdest du dich denn selber jetzt, und ich möchte nachher mit dir auch auf diesen Nachfolgemarkt kommen, weil du kennst ja auch die andere Perspektive, du kennst ja auch von deinen Mandanten so ein bisschen die Thematik. Wie würdest du dich denn selbst als Nachfolger beschreiben, also fachlich als auch menschlich? Wie bist du da unterwegs? In welcher Rolle siehst du dich da gerade oder was geht dir durch den Kopf?
Meinst du jetzt so, wie ich mich später dann als Chef sehe, wenn die Nachfolge erfolgt ist, oder wie meinst du es genau?
Ja, auf der einen Seite ja, also sprich halt eben, wie du dich später auch sehen wirst. Fachlich hast du ja gerade schon einiges dazu gesagt, aber auch menschlich. Jetzt ist die, wenn wir jetzt bei dem Thema Führung bleiben, ja genau das Thema, ich weiß nicht, wie dein Vater führt, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob du anders führen möchtest oder ob du, je nachdem, wie nimmst du das aktuell für dich wahr? Also hast du schon eine Idee zu sagen, hey, ich weiß, menschlich, und das ist überhaupt keine Wertung, sondern menschlich möchte ich ein bisschen anders führen.
Also mein Vater hat schon hier dafür gesorgt, dass wir ein ganz, ganz tolles Team haben und eben eine Sache immer ganz wichtig war, und zwar, das war ihm immer diese Team-Building-Maßnahme. Das heißt, dass wir immer schon ein Team hatten, wo das Team im Vordergrund stand und wo ihm wichtig war, dass es den Mitarbeitern gut ging. Und das hat er mir auch mitgegeben. Und das ist mir auch zunehmend sogar noch wichtiger geworden. Das heißt, es geht mir viel darum, dass wir eine tolle Atmosphäre im Team haben, dass es allen Mitarbeitern gut geht. Klingt jetzt so hochtrabend, aber dass alle irgendwie zufrieden sind, sofern man das möglich machen kann. Und deswegen vielleicht kurze Sache, die jetzt auch gerade meinen Alltag beschäftigt. Wir stehen jetzt in den nächsten 2 Wochen die Mitarbeiterjahresgespräche an, und während das früher ein 5 bis 10 Minuten Gespräch war, in dem so ein bisschen flapsig hin und her erzählt worden ist, habe ich das wirklich jetzt strukturiert aufgebaut, mache mir da viel Gedanken drum. Es geht um Zielvereinbarung, es geht um Entwicklungsgespräche. Und da möchte ich halt einfach hin, das viel größer aufzusetzen und eben versuchen, empathisch dann nochmal stärker zu sein, um eben die Bedürfnisse der Mitarbeiter auch zu horchen, deren Bedürfnisse manchmal auch zu erkennen, die sie nicht so direkt äußern. Und da ist mir schon wichtig, da nochmal stärker drauf einzugehen, als er das vielleicht bisher gemacht hat.
Okay.
Also moderne Mitarbeiterführung, kann man das, glaube ich, so zusammenfassen.
Mhm. Warum ist dir das so wichtig? Also diese moderne Mitarbeiterführung, wenn du für dich sagst, hey, eigentlich läuft es ganz gut. Warum willst du da für dich deinen eigenen Weg finden?
Ganz witzig, ich weiß nicht, ob jemand das kennt. Von Simon Sinek gibt es so ein Buch, The Infinite Game heißt es, glaube ich. Das heißt, ich möchte nicht, dass diese Kanzlei irgendwie nur kurzfristig erfolgreich ist, sondern es soll so aufgebaut sein, ja, dass wir nicht darüber nachdenken, ob wir besser sind als irgendwer, sondern einfach das Beste sind, was wir sein können. Und da geht es eben darum, dass die Mitarbeiter dann keine Motivation dadurch erreichen, dass sie irgendwie 150 Euro mehr im Monat bekommen, sondern dass sie sich jeden Tag gern zur Arbeit kommen, sich identifizieren können mit der Kanzlei, mit dem Team und sich mehr als ein, ja, wie ein großes Ganzes fühlen. Und ich glaube, dass wenn man das erreicht, dann ist das ganze Thema Fachkräftemangel und so, kann man dann auch umgehen, indem man eben einfach durch Mundpropaganda, wenn die Mitarbeiter da, wo sie arbeiten, extrem gerne sind, erzählen sie davon. Und dann wird sich das zwangsläufig eben auch auf rumsprechen. Und so kriegt man dann eben Mitarbeiter über solche Empfehlungen halt. Und wenn man Mitarbeiter kriegt von tollen Mitarbeitern, die da im Freundeskreis sind, sind das in der Regel auch tolle Mitarbeiter, die man dann bekommt, tolle Menschen. Und das ist, glaube ich, einfach, was zukünftig immer wichtiger sein wird, dass man sich nicht mehr erlauben kann, keine gute Führung zu machen oder gar nicht zu führen, noch viel schlimmer vielleicht.
Ja.
Das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Zukunftsthema.
Ich sehe das genauso. Es gibt ja reihenweise mittlerweile an Studien, die auch zeigen oder beweisen, dass gerade viele Mittelständler halt eben gar nicht auf dem Kundenmarkt später ihren Wettbewerbsvorteil haben, sondern eben auf dem Mitarbeitermarkt. Es hilft nicht, wenn du die tollsten, die besten Ideen und Produkte oder vielleicht auch Dienstleistungen hast, wenn sie keiner bedienen kann. Wenn keiner es an den Kunden bringen kann oder je nachdem. Ich habe da leider ein sehr, sehr trauriges Beispiel. Ich war letztens in Bayern und da wollte ich dann in den Biergarten gehen und ein Abteil von diesem Biergarten war abgeschlossen, obwohl echt super viele Leute da waren. Die haben gesagt, wir haben keine Leute, wir können hier gerade nicht mehr, wir könnten mehr Kunden reinlassen, aber wir haben keine Leute, die es bedienen können. Das ist schon echt verrückt.
Ja.
Und das merke ich aktuell auf dem Markt immer mehr, dass gerade dieser Wandel, über den wir eigentlich schon die letzten 2, 3, 4, 5 Jahre eigentlich sprechen, Arbeitgebermarke zu werden, immer wichtiger wird. Also von daher, toller Ansatz. Was würdest du denn jetzt sagen? Ich meine, du kennst deinen Vater besser als jeder andere wahrscheinlich. Was unterscheidet euch denn am meisten und was würdest du sagen, seid ihr euch echt ähnlich?
Sehr gute Frage auf jeden Fall. Was unterscheidet uns am meisten? Ich würde sagen, uns unterscheidet am meisten, dass ich einfach besser die Ruhe bewahren kann und nicht so emotional unbedingt veranlagt bin. Also natürlich bin ich ein emotionaler Mensch, keine Frage, aber kann das nochmal mehr für mich behalten, als das vielleicht nach außen zu tragen. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine wesentliche Eigenschaft, die hier so im Unternehmen einfach dann zu Trage kommt. Das ist etwas. Und dann, was eine Eigenschaft, die vielen Stolperern zugeschrieben wird, ist das Helfersyndrom. Das heißt, uns fällt es schwer, Nein zu sagen. Wir wollen eigentlich immer allen Leuten helfen und auch zu Lasten manchmal unserer eigenen Umsätze, sage ich mal. Und ich würde sagen, das habe ich nicht ganz so mitbekommen, dieses Helfersyndrom. Natürlich ist es mir extrem wichtig, dass es unseren Mandanten gut geht, dass wir alles tun, um an deren Erfolg mitzuwirken, keine Frage, aber eben nicht auf Kosten von allem sozusagen. Also das ist, denke ich mal, einer der größten Unterschiede zwischen uns. Und der größten Gemeinsamkeiten ist eben das, was ich schon angedeutet habe. Das heißt, diese Wichtigkeit der Mitarbeiter, der Wichtigkeit, dass es dem Team gut geht, dass das erstmal auch eine große Priorität für uns hat. So würde ich es, glaube ich, beschreiben.
Okay, cool. Ist ja auch wichtig, auch das zu erkennen, zu sagen, hey, was, du hast ja vorhin schon auch gesagt, was dein Vater vieles positiv entwickelt hat, gestaltet hat, auch mit dir gemeinsam, ja, du bist jetzt nicht seit gestern da. Wo steht ihr denn aktuell bei eurer Nachfolgereise? Also wie sieht das gerade aus? Was ist euer Status quo jetzt und wie sehen vielleicht die nächsten 12 Monate aus?
Also der Status quo ist so, dass mein Vater und ich auf jeden Fall gemeinsam beschlossen haben, dass die Nachfolge zum 01.01.2027 erfolgen soll. Mein Vater wird dann im nächsten Jahr 70 und hat dann eben gesagt, dass dann für ihn so der Zeitpunkt ist, in dem er dann gerne an mich das ganze Zepter übergeben möchte, dass er also dann die zweite Reihe tritt. Also so erstmal der Plan und der Status quo ist so, dass wir jetzt demnächst im 4. Quartal diesen Jahres mal die ersten ganz ungezwungenen Gespräche führen, was jedem von uns so wichtig ist. Dann schauen wir eben, ja, wie geht's dann in die Details weiter. Es ist ganz schön, dass man über den Steuerberaterverband kriegt man hier auch tolle Unterstützung, Beratung zu diesem Thema, sodass man da auch nicht alleine gelassen wird, sondern auch wenn wir natürlich viel Ahnung von Dingen haben und jetzt nicht so viel Hilfe brauchen, wie vielleicht jemand, der nicht vom Fach ist, aber trotzdem gibt's eben gerade da einfach noch so Details, von denen wir jetzt auch keine Ahnung haben, weil wir es nicht tagtäglich machen. Wir haben logischerweise in der Mandatschaft keine Steuerberater, die Unternehmensverkäufe machen, weil die können das selber. Und deswegen haben wir da dann über den Verband eine ganz gute Hilfestellung.
Ja, das ist auch manchmal so. Man kann viele Dinge selber, das kann man sich auch zuschreiben, aber es hilft natürlich, so eine externe Meinung einfach sich auch einzuholen. Gab es einen Moment, wo du gesagt hast, ach, weiß ich nicht, ob ich das machen will? Also hast du gezweifelt? Gab es manchmal Zweifel? Und wie bist du damit umgegangen?
Zweifel gab es gerade in den ersten 2 Jahren, nachdem ich dann in die Selbstständigkeit hier mit reingegangen bin. Das heißt, das war dann März 2022. Ich hatte viele Ideen, die ich gerne hier in der Kanzlei umsetzen wollte, habe mich eben auch schon viele Jahre mit diesem Thema, wie muss sich eine Kanzlei in den nächsten Jahren aufstellen, um halt weiter am Markt auch zukunftsfähig zu sein, weil eben es ganz viele Faktoren gibt. Das Thema Fachkräftemangel, das Thema aber auch KI, da wird uns in ein paar dieser typischen Vorbehaltsaufgaben irgendwann eventuell unter dem Nagel weggerissen. Und da habe ich mich viel mit beschäftigt. Und da war es anfangs sehr, sehr schwer, hier in vielen Gesprächen meinen Vater, aber auch den anderen Kollegen davon zu überzeugen, dass diese neuen Ansichten richtig sind und zukunftsweisend sind und dass wir da investieren müssen, aber auch Dinge verändern müssen, wie sie bisher gemacht haben. Und da kam halt viel der Spruch, das haben wir doch schon immer so gemacht. Und das war schon manchmal sehr, 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 es hat viel Kraft gekostet, auch manchmal viel Nerv gekostet, aber ich bin tatsächlich, und deswegen war es nicht einfach, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, habe aber auch nicht locker gelassen und habe es dann geschafft, weil ich eben auch auf der argumentativen Seite geblieben bin und nicht auf der emotionalen Seite, habe ich es dann geschafft, dann doch die Argumente zu liefern, die schlussendlich dann überzeugt haben und so wir wirklich viele Dinge umsetzen konnten und heute, ja, glaube ich, die beiden, so haben die es mir zumindest schon oft gesagt, dankbar dafür sind, dass ich denen so in den Arsch getreten habe, dass wir heute dadurch auch deutlich erfolgreicher geworden sind, als wir das eben noch vor 3-4 Jahren waren. Mhm.
Ich musste gerade so schmunzeln beim Arsch getreten haben, weil ist ja manchmal so, man muss ja einfach.
Das ist deren Wort, weil nicht meine.
Was ich mir gerade neben mir aufgeschrieben habe, ist, das haben wir immer schon so gemacht. Also ich glaube, jeder, der das jetzt gerade hört, kann sich damit identifizieren, weil ich glaube, das gab es irgendwie schon immer in jedem Unternehmen, dass das jeder mal gehört hat, gerade wenn man es verändern wollen würde. Was macht das mit dir, wenn ich dir sage, Veränderung ist auch eine stille Kritik an die vorliegende Generation?
Stimme ich dir auf jeden Fall erstmal teilweise zu. Ich glaube, dass man unterscheiden muss, in welcher Situation eben einfach die, oder mein, jetzt, ich kann es ja nur auf uns beziehen. Ich glaube, die Situation war einfach eine andere. Mein Vater hat sich selbstständig gemacht aus dem Nichts und hat erstmal jedes Mandat annehmen müssen oder einfach schauen müssen, dass erstmal irgendwie Geld reinkommt. Und ja, dann irgendwann hat sich ein Hamsterrad gerade gebildet, aus dem man dann noch nicht mehr so leicht rauskam. Und es war einfach auch eine andere Zeit, wo früher man um Mandanten kämpfen musste, um Mitarbeiter haben sich bei einem beworben, aus dem Nichts, ohne dass man irgendwas dafür getan hat. Selbst wenn man nicht mal eine Website hatte, kam die Bewerbung reingeflogen. Das war eben einfach eine andere Zeit. Und ich glaube, man kann es gar nicht so vorwerfen, dass man es einfach einem schwerfällt, nach so vielen Jahren auf einmal dann, ich sag mal, so einen Stack zurückzutreten, auf seine eigene Kanzlei von oben drauf zu schauen und dann zu sagen, okay, hat sich irgendwas verändert? Muss ich jetzt was verändern? Ich glaube, das ist auch nicht so einfach. Und da hat man es dann einfach leichter als Person, die noch nicht in diesem Hamsterrad steckt, neu dazukommt und dann diese Zeit auch hatte, sich mit sowas zu beschäftigen. Und deswegen, ja, natürlich war das dann eine Art Kritik. Und das wurde, glaube ich, auch eben von meinen beiden Kollegen auch erstmal so aufgenommen, weswegen es auch erstmal dann so einen Kontra gab. Aber es war eben auch eine andere Zeit. Und deswegen, ja, Kritik, aber kein Vorwurf, würde ich sagen.
Habt ihr denn, also so wie ich dich zumindest wahrnehme, bist du jemand, du willst nach vorne gehen, du willst verändern, immer mit dem Blick für auf der einen Seite die Mitarbeiter, auf der anderen Seite für den Erfolg der Mandanten. Mhm. Ja, so nehme ich dich zumindest wahr. Sehr erfrischend auch. Habt ihr für euch denn von vornherein Regeln ausgemacht, dass wenn man mal so ein bisschen nach vorne prescht und sagt, hey, ich habe da was gehört, ich war da mal irgendwo oder je nachdem, also dieser erfrischende Impuls halt eben, wenn er mal auf Gegenwind gestoßen ist, dass ihr von vornherein gesagt habt, nee, wir haben auch Regeln und für uns aufgestellt, sodass wir damit auch nachhaltig gut klarkommen?
Haben wir tatsächlich gar nicht. Ich habe für mich immer versucht, selber herauszufinden, das, was ich da jetzt gerade gehört habe, das, was mir jemand erzählt hat oder was auch immer, ist das etwas für uns? Kann ich mir vorstellen, dass ich das umsetzen kann und habe dann selber schon vorher vorselektiert für mich und bin auch manchmal aber auch schon gebremst worden. Also es gab auch eine Zeit, da haben die Mitarbeiter dann zu mir gesagt, hey Robin, jetzt ist gerade ein bisschen viel. Du musst uns auch alle mit im Boot halten. Und das habe ich dann auch feststellen müssen. Also da bin ich jetzt heute, hoffentlich sehen die das genauso, deutlich sensibler geworden, auch versucht langsamer zu werden und habe da auch selbst dazu gelernt. Also eine Sache, die ich auch jedem hier mitgeben kann, der neue Ideen hat, lasst auch manchmal einfach ein Projekt von den Mitarbeitern durchführen. Weil wenn man sich als Chef das alles überlegt und das dann gefühlt perfekt ausarbeitet vorstellt, ist es immer noch vom Chef. Und wenn man einfach mal ein Projektteam sich rausnimmt, das Bock hat, vielleicht selbst was umzusetzen und das dann irgendwann nach einem gewissen Zeitraum seinen eigenen Kollegen vorstellt, ist das eine ganz andere Basis und kommt ganz anders an. Und das ist auch eine Sache, die ich auch erst lernen musste, dass es nicht perfekt ist, wenn ich alles toll vorbereite, sondern dass es vielleicht auch mal aus dem Team kommen muss. Und wenn ich das bisher gemacht habe, ist mir das einzugestehen besser geklappt, mit weniger Gegenwind, als wenn ich das vorgeprescht habe. Ja.
Viele Wege führen nach Rom. Und der eigene muss nicht immer der beste sein.
Genau.
Das ist einfach so. Hört sich ein bisschen an nach so einem Aha-Erlebnis gefühlt. Hast du denn vielleicht noch ein anderes Aha-Erlebnis, wo du sagen würdest, hey, bis jetzt, wie gesagt, du stehst unmittelbar davor, ihr beschäftigt euch ja generell ja auch damit. Gab es bis jetzt für dich schon auf deine persönliche Nachfolgereise ein Aha-Erlebnis, wo du sagst, aha, das ist Theorie und das ist dann doch gelebte Praxis?
Was ich auf jeden Fall feststelle, ist, dass ich jetzt schon merke, dass mich dieses Thema, wenn ich auf einmal derjenige bin, der nicht nur entscheidet, sondern auf den das Risiko, vor allem der Erfolg der Kanzlei lastet. Das heißt, wenn irgendwas nicht gut funktioniert, muss ich das komplett alleine tragen und es ist mein Risiko. Ich stelle jetzt schon fest, dass das dann offensichtlich auch, glaube ich, schwieriger wird, Entscheidungen zu treffen, Dinge dann zu machen, die vielleicht nicht beliebte Entscheidungen sind, sage ich mal. Das fällt mir jetzt leichter. Ich muss nur im Prinzip die Dinge ausarbeiten. Wir treffen zwar gemeinsam die Entscheidung, aber am Ende des Tages, ich sag mal, finanziell tragen tun diese Entscheidung dann doch die anderen noch. Und das ist etwas, was ich jetzt schon feststelle, wo es noch so weit hin ist, wo ich, glaube ich, merke, aha, wenn man dann doch derjenige ist, der das Ganze auch finanziell trägt, die Entscheidung, ist es noch was anderes. Und deswegen habe ich eigentlich Respekt davor, dass die beiden dann sich so haben umstimmen lassen durch mich, obwohl es ja die am Ende des Tages finanziell betroffen hat, der Erfolg oder Misserfolg dieser möglichen Umstellung, als es dann mich getan hat. Und das stelle ich schon fest, dass mir das jetzt schon beschäftigt.
Mhm. Ist das Respekt?
Ja. Nicht Angst, Respekt. Mhm. Ja.
Wenn man auf einmal einen Driver sieht, dann komplett natürlich auch nachher sitzt, ne?
Mhm.
Habt ihr schon mal darüber gesprochen, dass wenn dein Vater aussteigen sollte, also du hast ja gerade schon ein paar Daten genannt, wie es danach weitergeht? Also sprich, bleibt er für dich schon mal auch als auch Berater persönlich natürlich, aber auch irgendwie Berater als Unternehmen? Oder habt ihr generell noch gar nicht drüber gesprochen? Das ist ja offenes Ergebnis.
Doch, auf jeden Fall. Also Steuerberaterbranche ist ja eben auch so eine Nasenbranche, oder die Mitarbeiter oder die Mandanten vielmehr haben natürlich ein persönliches Verhältnis nicht zur Kanzlei LWS, sondern ein persönliches Verhältnis zu meinem Vater vielfach. Und natürlich gibt es auch schon einige Mandanten, die jetzt mich kennen oder die auch nur ich betreue, aber eben ganz viele, die er seit 20, teilweise 30, er ist ja schon 40 Jahre selbstständig, auch fast mal schon 40 Jahre betreut. Und natürlich wünschen die sich, dass er das auch noch weitermacht. Und auch er selbst, auch wenn er tolle Hobbys hat und viele Freunde, aber auch er selbst möchte jetzt gar nicht komplett aufhören. Und das möchte ich auch nicht. Es ist einmal für die Mitarbeiter, glaube ich, toll, für die Mandanten sowieso, weil sie eben ihren Ansprechpartner weiterhin haben können. Für ihn ist es toll, weil er auch noch eben viel Spaß am Job hat. Aber auch für mich wichtig, weil ich eben auch auf seine Expertise fachlich, aber auch was Mitarbeiterführung und solche Dinge angeht, zum Teil angewiesen bin, aber auch zum Teil auch gerne darauf zurückgreife. Mhm. Also eigentlich win, 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 win.
Sehr gut. Also bei euch erstmal übergeordnet, es läuft. Ja, es läuft vielleicht an manchen, es wird Reibungspunkte geben wahrscheinlich irgendwo. Ja, die gehören auch dazu. Durch Reibung entsteht Energie. Das ist immer so. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen rauszoomen, weg von euch, rauf auf den Nachfolgemarkt, rauf auf den Mittelstand im Speziellen vielleicht. Wie nimmst du aktuell diese ganze Landschaft wahr, das Thema Unternehmensnachfolge? Vielleicht auch im Zuge bei euren Mandanten, aber wie nimmst du das als Steuerberater wahr?
Ja, es fehlt an allen Ecken und Kanten. Das heißt, es gibt einfach zu wenig Nachfolger. Das heißt, wir haben viele Unternehmen, die lange erfolgreich waren. Das sind diese typische Boomer-Generation, die unglaublich gerne viel gearbeitet hat, auch auf Lasten der Familie häufig, und eben 60 Stunden und sich ständig noch in seinem Kopf und seinem Unternehmen kümmern, auch wenn man schon abends auf der Couch sitzt, ist eben das, was wir ganz normal eigentlich ist. Und diese Generation, die jetzt in die Nachfolge gehen würde, will häufig gar nicht so viel Verantwortung haben, will oft gar nicht selbstständig sein, ja, sondern ist zufrieden irgendwie mit einer vielleicht leicht verantwortungsbewussten Position als Angestellter, aber eben nicht dieses komplette Risiko alleine zu tragen. Und deswegen stellen wir schon fest, dass es da draußen jetzt nicht so viele Nachfolger gibt, aber ganz, ganz viele, die gerade eigentlich in dem Alter sind, wo sie darüber sich Gedanken machen müssen oder sollten, ja irgendwie sich über eine Nachfolger Gedanken zu machen. Und das stellen wir schon fest, dass das nicht ganz einfach wird.
Wie kommuniziert ihr mit euren Mandanten? Also ich meine, das Problem ist ja bekannt. Ja, also das Problem ist ja, man kann es in meinen Augen noch zu wenig in der Presse wahrnehmen. Mhm. Es ist halt unsexy, habe ich das Gefühl, als politisches Thema. Mhm. Es gibt ein Problem. In meinen Augen ist es eigentlich jedem bekannt, auch jedem Mittelständler bekannt. Und nichtsdestotrotz wird es nicht so richtig angegangen. Wie nimmst du das bei deinen Mandanten wahr? Und wie geht ihr oder wie gehst du da im Speziellen auch in die Kommunikation mit den Leuten?
Wir müssen halt früh genug auf die Mandanten zugehen und denen sagen, dass sich natürlich irgendwie jetzt, auch wenn heute noch es allen gut geht, es alles noch genauso läuft, man ja nicht davon ausgehen kann, dass das die nächsten 5 bis 10 Jahre noch genauso läuft. Das heißt, wir müssen früher, als wir das auch jetzt gerade noch tun, da müssen wir uns auch noch verbessern, aber eben auf die Mandanten zugehen. Und eben, wir haben den direkten Kontakt und sehen unsere Mandanten mehrmals im Jahr und müssen dort und machen das auch schon teilweise auf die Mandanten zugehen und fragen, wie sieht's aus? Hast du dich schon gekümmert? Gibt's da wen? Entweder familiär oder sogar schon Unternehmen, der irgendwie Lust drauf hat oder gibt es noch gar kein, ne, dass wir uns auch noch verbessern können, aber was wir auch schon teilweise machen, und das finde ich auch wichtig, da einfach früh genug sich Gedanken zu machen, weil es eben nicht wie Sand am Meer einen Nachfolger gibt. Und ich wüsste auch gar nicht, was man genau, ich stimme dir dazu, dass das Thema noch nicht so groß gemacht wird. Mhm. Fachkräftemangel ist eher das, was in aller Munde ist, absolut, aber nicht Nachfolgermangel, das ist eigentlich noch so gar nicht in den Köpfen. Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wie man das anpackt. Aber ich stimme dir dazu, das ist nicht ganz einfach. Und die Leute sprechen eigentlich echt mehr über das Mitarbeiterproblem, als darüber nachzudenken, hey, ich finde irgendwie keinen Nachfolger. Das beschäftigt die Leute eigentlich gerade immer noch mehr, der Fachkräftemangel, als die Sandere. Mhm.
Absolut, sehe ich genauso. Und umso wichtiger, dass man sich halt damit frühzeitig beschäftigt. Ne? Das Wort hast du ja gerade mit reingebracht. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der hat einen Satz gesagt. Niemand kauft ein Hamsterrad.
Gefällt mir, ja.
Was denkst du darüber?
Ja, das ist genau das, was ich sagte. Ich hatte auch schon, ja, du hast mich gefragt, ob Veränderungen stille Kritik an die Vorgänger ist. Es ist, glaube ich, einfach irgendwie so, die Leute haben sich dann an diesen Hamsterrädern befunden. Auch manchmal, vielleicht wäre uns das genauso passiert, wenn wir in der gleichen Situation gewesen wären, weiß ich nicht. Und ich würde es genauso sehen. Die Leute haben dann eben, wollen nicht in so ein, sich in sowas reinbegeben, freiwillig, wo sie irgendwie noch nach dem Feierabend auch immer noch an die Firma denken, gefühlt, wenn sie freitagsabends aus dem Büro kommen, immer noch nicht alles erledigt haben von der Woche und die Arbeit eigentlich jeden Tag noch größer wird und die Probleme und gar nicht Zeit ist, am eigenen Unternehmen zu arbeiten, sondern sich halt immer nur irgendwie mit den Alltagsthemen zu beschäftigen. Und das ist das, was eben viele abschreckt. Und ich finde den Satz sehr, sehr gelungen. Und das ist sicherlich, vielleicht ist das eine Lösung, dass man sagt, wenn die Hamsterräder gar nicht so da wären, sondern man sagt, hey, da kann ich in die Unternehmensnachfolge gehen, wo jemand, der hat schon die letzten 5, 6 Jahre als selbstständiger Unternehmer nur noch 40 Stunden gearbeitet und hat eigentlich viel Zeit, am eigenen Unternehmen zu arbeiten, steckt nicht im Hamsterrad, dann würde vielleicht auch so eine Nachfolge leichter fallen und hätte jemand anderes auch viel mehr Lust darauf, das zu übernehmen und damit einzusteigen. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
Ich glaube, was noch dazu kommt, also einmal das, du hast es wunderbar erläutert, finde ich super, viele haben Nachfolge gar nicht gelernt. Also es gibt ja viele Gründer, die haben das ja gegründet und die haben es ja gar nicht übergeben oder je nachdem. Und ich glaube, das ist ja auch noch ein Punkt, den man gar nicht so unberücksichtigt lassen darf, dass viele manchmal gar nicht wissen, wie überhaupt so eine Übergabe funktioniert. Und wenn sie es schon mal gemacht haben, heißt es ja nicht zwangsweise, dass es davor super war, weil es war eine andere Zeit. Deutlich anders. Übrigens auch im Wertekontext mit der nachfolgenden Generation, die ja mittlerweile, wenn ich uns beide, jetzt mal ungefähr ein gleiches Alter, anderes Wertekontext haben als Leute wie vor 20, 30, 40 Jahren. Ja. Logischerweise auch.
Aber das finde ich nochmal interessant, dass du das ansprichst, weil es ist eigentlich schade, dass man, oder kann man jetzt irgendwie ein Semester in irgendeinem Bachelor, wird man sicherlich danach nicht führen können, wenn man das mal irgendwie da gelernt hätte. Aber dass es eben so viele Berufe gibt oder auch Führung in Unternehmen gibt, die aber eigentlich nie Führung gelernt haben. Und das ist sicherlich auch eine Sache. Man soll irgendwie in die Nachfolge treten, ist aber von mir aus, und da kann ich mich selbst mit einnehmen. Zur Steuerberaterprüfung gehört nicht eine Sekunde Führungskräftetraining oder sowas. Das lernt man überhaupt nicht. Und es ist aber eben zunehmend wichtig. Und schade eigentlich, dass das noch nicht so sehr verankert ist. Eigentlich müsste man so ein irgendwie so ähnlich wie so ein Führerschein, ja. Aber ich meine jetzt, dann können wir kein Auto, sondern ich meine dafür, um ein Unternehmen zu führen. Eigentlich müsste man sowas, müsste jeder, der ein Unternehmen führt, und Mitarbeiter hat, fast schon sowas haben, weil das einfach wichtig ist.
Ja, absolut. Vor allem, und jetzt greife ich dich nochmal von vorn auf, weil es wichtig ist, mit den Mitarbeitern richtig umzugehen. Weil das Führungsverhalten von Führungskräften, von Unternehmern, Nachfolgern, natürlich auf die Arbeitgebermarke einzahlt. Zahlt auf die Kultur ein und dann natürlich auch auf die Arbeitgebermarke. Und das heißt natürlich dann auch, und ich erlebe einige Unternehmen, die tiefsten ländlichen Gebiet sitzen irgendwie oder da, wo man nicht direkt mit der Bahn hinkommt und trotzdem keine Probleme mit Mitarbeitern haben, weil die genau das ausstrahlen. Wir haben jetzt gerade mal so über ein paar Fehler gesprochen. Welche typischen Fehler erlebst du denn bei euch, bei den Mandanten, vielleicht im Nachfolgeprozess? Also wenn du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern magst, was du vielleicht zum Daily Business bei euch so erlebst im Kontext Nachfolge.
Ja, ich glaube, der gängigste Fehler, der eben dort passiert, ist dann, dass zu viel Emotionen, glaube ich, einfach auch im Spiel sind. Also zum einen, da gibt es dann familiäre Themen, die jede Familie hat irgendwie ihre Themen so, ne? Das ist nochmal irgendwie so. unter jedem Dach ein Ach, auch wenn ich nicht Fan von solchen Sprüchen bin. Aber das stimmt dann doch irgendwie. Das ist eine Thematik sicherlich und häufig natürlich auch das, was ich auch selbst zum Teil erlebt habe, wo ich aber wie gesagt dankbar dafür sein kann, dass mein Vater dann doch irgendwann eingelenkt hat, ist eben auch dieses, dass man schon während, ich meine, so eine Nachfolge läuft ja nicht so, da kommt der Sohn oder wer auch immer, der Mitarbeiter, der Bock auf Führung hat oder so oder auf Nachfolge, kommt ja nicht einmal zum Zeitpunkt der Nachfolge ins Unternehmen, sondern ist schon teilweise länger da, hat dann vielleicht schon auch Veränderungen durchsetzen wollen, die nicht funktioniert haben. Und vielleicht hat dann auch derjenige, der verkauft oder derjenige, der beerbt wird, wie auch immer, dass der auch so ein bisschen Angst davor hat, nicht mehr diese Wichtigkeit in der Rolle zu haben, die er jahrelang gehabt hat, weil sie vielleicht auch das Unternehmen, das er aufgebaut hat, hat ihn definiert, hat ihn ausgemacht, dadurch hat er sich sein Selbstbewusstsein im Alltag gezogen und dass er Angst hat davor, dass es vorbei ist und dann irgendwie versucht, diese Nachfolge vielleicht hinauszuzögern oder Steine in den Weg zu legen, wenn auch unbewusst. Das sind definitiv gängige Fehler, die wir feststellen.
Wie siehst du das mit dem Alter? Also sprich, mal hier natürlich auch einen Fall mit deinem Vater 70, wenn ich das richtig aufgeschrieben
habe. Nächstes Jahr 70, ja.
Entschuldigung, nächstes Jahr 70. Ist ja auch schon ein sehr, sehr stolzes Alter, wie ich finde. Wie siehst du das generell? Also sprich, das trifft eigentlich vielleicht ganz gut. Gibt es für dich in deiner Wahrnehmung ein richtiges Alter, wann bestmöglich ist abzugeben, auch im Blick auf eure Mandanten? Und auf der anderen Seite, gibt es auch ein gutes Alter, um ein Unternehmen anzunehmen, also als Nachfolger?
Ich glaube, ein richtiges Alter, würde ich sagen, gibt es nicht, weil es ist halt schon so, dass jeder ja auch, ich finde, zum einen ist die Gesundheit ein ganz, ganz wichtiges Thema natürlich. Das heißt, man sollte das alles am bestenfalls machen, bevor es einem nicht mehr gut geht, weil ich glaube, so würde ich es für mich definieren, man sollte dann die Nachfolge bestreiten, dass man noch danach als derjenige, der dann abgibt, noch genug Zeit hat, jetzt die entspannten Seiten des Lebens dann nochmal zu genießen und dann nicht vielleicht nur noch 2, 3 Jahre gute Jahre zu haben, sondern zumindest rein statistisch noch ein paar mehr gute Jahre, weil das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Ich kenne Leute, die haben es geschafft, irgendwie natürlich besonders erfolgreiche Unternehmer auch schon mit 55, 60 zu geben und haben dann ja jetzt eine ganz, ganz tolle Zeit mit ihrer Partnerin, mit Freunden etc. haben können und waren ganz dabei, ihr Leben zu genießen und aus den Früchten, die sie eben sich hart erarbeitet haben, jetzt zu zehren. Und das sollte, glaube ich, jedem einfach, was dieser optimale Zeitpunkt angeht, erstmal ganz wichtig sein. Das ist natürlich für jeden individuell, das sollte nicht zu spät sein. Sicherlich bin ich nicht der Meinung, dass 70 das richtige Alter dafür ist. Das sollte meiner Meinung nach bestenfalls früher sein, aber ist auch nicht einfach, wenn es so sein Baby, glaube ich, immer war, wie das ja viele Unternehmer heute, glaube ich, ihre Firmen beschreiben würden, dann stelle ich es mir nicht so einfach vor, das früher zu schaffen. Und was die andere Sache angeht, wann könnte das beste Alter sein, um sowas zu übernehmen? Ich glaube, wenn man davon drüber nachdenkt, dass man erstmal ja sich irgendwie ein Fachwissen aneignen muss, erstmal Berufserfahrung gesammelt haben muss, man sollte sicherlich auch mal, das empfehle ich jedem, eine Zeit lang Mitarbeiter gewesen zu sein und auch gerne mal in einem Unternehmen, das nicht dort ist, wo man in die Nachfolge geht. Auf jeden Fall finde ich ein wichtiger Tipp. Ich selbst habe meine Ausbildung woanders gemacht und das war eine gute Zeit, lehrreiche Zeit. Und dann muss man zwangsläufig eigentlich ja schon, ich sag mal, über 30 sein, wenn man das alles noch mit Fortbildung und allem drum und dran sieht. Und ich glaube, ab dann ist alles offen. Also wenn es da ein bisschen länger dauert, kann man auch schon über 40 sein. Aber ich denke mal so, das sind irgendwie so diese 15 Jahre von 30 bis 45, wo ich sagen würde, das ist eine gute Zeit.
Gehe ich mit. Und ich, kleiner Appell jetzt an die Leute da draußen, du hast es zwischen den Zeilen gesagt, solange man noch gesund ist, solange man noch fit ist, einen Notfallplan frühzeitig aufzustellen. Also ich erlebe da draußen immer wieder Unternehmen, leider Gottes, und es kann ja immer was passieren und auf einmal ist ein Betrieb handlungsunfähig. Und das ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, weil es geht nicht weiter, stecken ja nicht nur dann der Nachfolger oder Unternehmer oder Unternehmerin in dem Fall drin, sondern vielmehr auch Familien. Ihr habt jetzt hier beispielsweise auch 30 Personen, da sind 30 Familien dahinter, ja, ungefähr. Und so geht es jedem da draußen auch, also einen Notfallplan frühzeitig aufzusetzen, vielleicht egal, in welchem Alter man ist,
das stimmt.
An der Stelle. Jetzt stehst du ganz am Anfang eurer Nachfolgereise Wobei, ganz am Anfang stimmt auch nicht so ganz, weil man den ganzen Prozess siehst, du bist jetzt schon mit dabei, du hast deine eigenen Projekte hier umgesetzt, du bist mit in der Partnerschaft mit drin, also du bist ja voll im Gange. Was würdest du sagen, damit das aktuell so gut funktioniert, wie es funktioniert, ist dein Erfolgskonzept, weil es so gut funktioniert? Also warum es jetzt hier gerade so ohne wenig Reibung, sage ich mal.
Wichtig war, dass ich mich erstmal ganz am Anfang untergeordnet habe. Das heißt, ich war hier als Angestellter, bin ich hier angefangen. Ich habe nicht irgendwie direkt die Ambition gehabt, irgendwie eine besondere Rolle hier einnehmen zu wollen, sondern war erstmal der Kollege, der Mitarbeiter. Und der Job des Steuerberaters hat einen ganz, ganz wesentlichen Vorteil, worum ich auch tatsächlich die anderen Nachfolger nicht beneide. Und zwar, das ist das, ich habe gewissen Respekt gegenüber den Mitarbeitern dadurch gewonnen, dass ich diese schwierige Prüfung geschafft habe. Und damit hat man schon sich direkt so einen Respekt eingeholt, der den anderen nicht haben. Ich könnte mir vorstellen, kein Mitarbeiter respektiert irgendeinen Master in Hast du nicht gesehen oder in irgendeiner Business School und was weiß ich, nicht in dem Maße, dass sie sagen, oh ja, der kann jetzt hier hinkommen und mir einen erzählen. Und das ist in unserer Branche so ein bisschen anders, weil dieser Respekt vor dieser Prüfung ist irgendwie so bei allen gegeben. Und das gibt dir direkt mal so einen Stein im Brett schon mal. Und wenn man dann noch eben zeigt, dass man jetzt nicht hier meint, ich bin Sohn von und bin jetzt hier der Allergrößte, hilft das auch schon mal. Und das war einmal schon eine ganz wichtige Sache. Und das ist das Thema mit den Mitarbeitern, aber eben auch, dass es keine Reibung gibt so im Gesellschafterkreis, sag ich mal. Und bei dieser Nachfolge jetzt ist, dass wir immer davon ausgehen, dass diese Arbeit, die wir gemacht haben, immer irgendwo gleichwertig war, auch wenn der eine mehr das, der andere mehr das gemacht hat. Das finde ich ganz wichtig. Dieser Respekt untereinander und eben aber auch das Vertrauen ineinander, dass das, was da jetzt kommt, irgendwie funktionieren kann und dass ja man sich einfach vertraut, wertschätzt und dass man nicht irgendwie sich aufgrund emotionaler Belange Steine in den Weg sägt, weil man jetzt Angst, also mein Vater hat mir auch gesagt, er hat Angst davor, was da auf ihn zukommt. Und trotzdem weiß er aber, dass das Richtige ist und unterstützt mich trotzdem dabei, auch wenn er ganz offen sagt, dass er Angst davor hat. Und ich glaube, das habe ich auch großen Respekt davor, dass er das so schafft, diese Angst vor dieser Veränderung nicht in eine Verhaltensweise zu münzen, die mir Steine in den Weg legt für die Nachfolge, sondern trotzdem das zurückstellt und mich weiter unterstützt. Das ist ein ganz wichtiges Erfolg, Teil des Erfolgs, warum das so reibungslos funktioniert, so wie ich es sehe. Ich
finde, das ist fast schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort, was du gesagt hast. Also man darf Angst vor Veränderung haben oder Respekt vor allem auch vor Veränderung haben, die unumgänglich ist, weil die Welt um uns herum verändert sich. Wir werden alle älter, die Bedürfnisse von den Menschen verändern sich und von daher ist Veränderung unabdingbar. Und einen gewissen Respekt darf man durchaus davor haben.
Schön zusammengefasst.
Mir hat es echt viel Spaß gemacht, mit dir heute mal mit Mikrofon zu sprechen. Wir machen das ja manchmal auch ohne. Und vielen Dank für deine Zeit, Robin.
Alex, ich sage auch vielen lieben Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude. Tolles Thema und ja, danke dir.
Danke für deine Insights. Ciao, ciao. Ja, und wenn du jetzt wissen willst, wie für dein Unternehmen für die Nachfolge ist, dann probier doch einfach mal unseren Nachfolge-Readiness-Check aus. Er bietet dir eine erste fundierte Standortbestimmung und zeigt dir, wie gut dein Unternehmen wirklich auf eine Übergabe vorbereitet ist. Egal, ob du abgeben oder übernehmen willst. Er macht dir sichtbar, wo ihr gut aufgestellt seid, wo es vielleicht Herausforderungen gibt und naja, welche Hebel den Wert und die Übergabefähigkeit konkret steigern. Und das nicht nur mit Gefühl, sondern mit echten Zahlen, inklusive Einschätzungen, wie sich Maßnahmen auf Kaufpreis und Übernahmechancen auswirken. Also wenn du jetzt den Check für dich oder dein Unternehmen machen möchtest, dann schreib mir gerne direkt oder klick auf den Link in den Shownotes. Wir hören uns und bis zum nächsten Mal.